Willkommen bei Leo Unchained, einer extraterrestrisch flauschigen Podcast-Reise durch Leonardo DiCaprios Filmografie mit
Kali
und mir, dem Max. Endlich die erste Folge. Jo.
Ja, wir haben von vornherein gesagt, dass wir den sozusagen dieses Projekt machen, wenn wir Zeit haben.
Genau. Und Leos erster Film heißt Critters 3. Im Deutschen.
Ja, die Kuschelkiller kommen.
Von 1991.
Genau. Gehört zum Franchise. Sozusagen Critters, das aus 5 Filmen insgesamt besteht, die von 1986 bis 2019 gedreht worden sind. Und einer TV-Serie, genauer gesagt einer kanadischen TV-Serie aus dem Jahr 2019, die sich Critters in New Binge nennt, was ich sehr witzig fand. Also falls ihr Critters kennt oder noch nicht davon genug kriegen könnt, dann könntet ihr euch diese Serie anschauen. Mhm. Ja, die Filme selbst, die wurden in den USA tatsächlich produziert und ich sag jetzt mal dem Genre Sci-Fi, Komödie und Horror zugeordnet. Würdest du dem zustimmen?
Das, was wir bisher gesehen haben, ja. Das stimmt schon. Also, ne, das ist ja außerirdische Wesen sind, die Critters. Stimmt das auf jeden Fall mit Sci-Fi. Ist durchaus lustig und auch so ein bisschen Horror. Ist ja eher so milder Horror, würde ich vielleicht sagen. Aus der Sicht des erfahrenen Erwachsenen.
Also, ich finde es fluffig, ja?
Jo.
Auch wenn man bedenkt, dass die ganze Zeit Fleisch essen, kannibalisch sind und Giftpfeile schießen und.
Ja, trotzdem.
Na dünn.
Ja, die Critters können ja auch miteinander kommunizieren, die unterhalten sich ja. Wir haben die ersten 3 Filme geguckt und hatten von, ich glaube Basti war es, hatte uns bei Twitter dann auch, als ich das geschrieben habe, dass ich mir den dritten Teil angucke, meinte er so, ja, du musst ihn auf Deutsch gucken, nur dann wird der quasi richtig gut nochmal, aber das haben wir nicht gemacht. Bis jetzt.
Hat er das nicht geschrieben, nachdem wir den dritten gesehen hatten?
Ich glaube beim zweiten Teil vor allem. Also dass dann wahrscheinlich die Critters sich noch mehr unterhalten. So habe ich das zumindest verstanden. Naja, vielleicht werden wir dieses Mysterium auch irgendwann mal ergründen.
Ja, vielleicht. Ja, prinzipiell kann man sagen, also ganz auf den Punkt gebracht, der erste Teil spielt sich auf einer Farm im Mittleren Westen ab, genauer gesagt im Umfeld von Grover's Bend tatsächlich. Der zweite Teil weitet sich sozusagen auf die Stadt aus. Ich weiß gar nicht, ob es genau die gleiche Stadt ist, sondern einfach nur die Stadt, wo die Großmutter von dem Jungen aus dem ersten Teil wohnt. Und der dritte Teil wird sozusagen wird dann nochmal größer und kommt in eine Großstadt und zwar keine geringere als Los Angeles.
Ja, beziehungsweise ein Haus in irgendeinem nicht so tollen Viertel anscheinend, ne?
Ja, so ein halbes Hochhaus. Vielleicht ein Hochhaus aus deutscher Sicht und nicht aus amerikanischer Perspektive. Also es ist kein Wolkenkratzer.
Sehr gefühlt so ein 5 Stockwerke so, hatte ich den Eindruck, ne?
Na, ich hätte wenigstens 8 gesagt.
Naja.
Naja gut, also das ist ja nicht der Punkt tatsächlich.
Stockwerk. Ja, dadurch wird dieser dritte Teil auch natürlich zu einem Sozialdrama, denn es geht um die Gentrifizierung, um das verfallen lassen wollen des Gebäudes und das Rausekeln der Mieter, sodass man sich ja fragen muss, wer hier der wahre Bösewicht ist.
Oh ja, holst du ja richtig tiefgreifende Ahnung aus dem Film raus, Max. Aber so oder so, kanntest du Critters vorher?
Vom Namen. Ich habe die auch nie gesehen gehabt und war auch immer mal so dieses, naja, wenn man mal Zeit hat, kann man ja eigentlich mal da endlich mal reingucken. Wie ging es dir?
Ich kenne Critters tatsächlich nur vom Namen her, wenn ich durch Leos Filmografie gescrollt habe. Ich habe das vorher noch nie so wirklich mitgeschnitten gehabt. Kann sein, dass es im tiefsten Unterbewusstsein von mir mal irgendwie in der Fernsehzeitung irgendwie entdeckt und ignoriert worden ist, aber prinzipiell war meine Vorstellung her so eine Billigversion von Gremlins vielleicht irgendwie, die vielleicht auf diesen Hype aufspringen wollte. Aber ich, ohne jetzt dieser Filmreihe und dem ganzen Team jetzt da Unrecht zu tun. Aber das war meine fiese Schubladenversion.
Aber sowas ähnliches habe ich auch gedacht. So, ne? Man hat irgendwie so relativ kleine Wesen, die anscheinend böse sein können. Und da ist dann irgendwie so Gremlins der, in Anführungszeichen, große Film der 80er. Und alles andere sind dann, wie gesagt, ne, unwissend, die nicht gesehen haben, so Kopien oder Sachen, die da in dem Fahrwasser mitschwimmen wollen.
Ja, ich hab auch teilweise mich dabei erwischt, wie ich, glaube ich, bei den ersten beiden Teilen vor allen Dingen immer mit Gremlins verglichen habe, unfairerweise. Und ich finde es immer so cool, weil gerade so bei Gremlins hast du ja sozusagen diesen mythologischen Hintergrund sozusagen aus dem fernen Osten angehandelt vom Schwarzhandelmarkt war das damals.
Ich verstehe, in Chinatown.
Ja, aber so eine mythologische Gestalt, so dieses Ominöse. Also das fand ich bei Gremlins halt toll. Und ich war halt super überrascht, weil ich ja bei Critters gar nichts wusste, dass sozusagen das ganze Franchise damit eröffnet wird, dass aus dem Weltall sozusagen kommt, dass sie sozusagen Weltall sozusagen eine eigene Kategorie sind, irgendwie bedrohliche, ja, Wesen. Also wir haben ja in Englisch geguckt, da werden sie mal Quites genannt. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutsch nachher letztendlich übersetzt worden ist, ob das beibehalten worden ist. Und ich fand es total interessant, dass sozusagen der Kopfgeldjäger drauf angesetzt sind und den so hinterherhetzen. Das wirkte auf mich so einfach geschrieben. Ich sag's mal, ohne das jetzt
zu sagen. Ja, also man hat so irgendwie versucht, so ein bisschen Hintergrund zu bringen, aber ich hatte auch so den Eindruck, oder diese, es war ja nicht unbedingt eine Weltraumregierung, aber die das organisieren sollen, die wirkten auch nicht sehr hochkompetent. Also wo du denkst, so, ja, ach Leute, wenn ihr wisst, dass die so gefährlich sind und ne, sind ja, hätte man noch mal mehr Vorkehrungen treffen können, so ungefähr. Aber naja.
Ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen deren Outfits oder zumindest die Waffen auch ein bisschen nachher bei Men in Black nochmal aufgegriffen worden sind.
War Men in Black nicht auch ein Comic? Also müssen wir auch mal gucken, wann der ist oder so. Ah, ich weiß nicht.
Oh,
alles klar.
Zum Thema gefährliches Halbwissen, so viel habe ich hier nicht. kann ich nicht sagen. Ja, nichtsdestotrotz, ich hatte auf jeden Fall keine große Erwartungshaltung, wie gesagt, weil ich nur diese...
Also jetzt an den dritten Teil oder an alle? Jetzt
an alle. Ich hatte gar keine richtige Vorstellung, was mich jetzt so erwartet. Und ich fand den ersten ganz gefährlich tatsächlich. Der zweite hat mir nicht so doll gefallen. Ja, und beim dritten habe ich mich richtig gefreut. Und dann habe ich einen extra Motivationsschub gekriegt, weil ich wusste, ich sehe Leo wieder.
Ja. Also ich fand den ersten durchaus kurzweilig. Hat auch, glaube ich, viel geholfen, dass Billy Zane da eine sehr lustige Rolle hat, aus meiner Sicht. der zweite war auch durchaus unterhaltsam. Und den dritten, naja, da kommen wir jetzt gleich zu. Also da war ich irgendwie nicht so... Ja, nee, hat mich nicht also großartig...
Dann sind also bei gewisse Ecken Billy Zane und Leonardo DiCaprio schon miteinander vernetzt gewesen. Oder nicht?
Ja, naja, also sind die noch nicht im gleichen Film gewesen zu dem Zeitpunkt, aber ja, durch das Franchise quasi eine Verbindung schon.
Ja, nichtsdestotrotz, heute soll es auf jeden Fall über Teil 3 gehen, weil wir uns ja auf Leo sozusagen konzentrieren wollen, der selber zu diesem Zeitpunkt ganze 17 Jahre alt war und damit sein offizielles Filmdebüt gefeiert hat.
Und ich werfe gleich ein, der sah doch nie aus wie 17 oder
so. Ja, der war halt auch recht jung, weil er halt auch so schlackig war.
Also ich hätte gedacht, der so, ich meine 10 ist zu jung, ich hätte gesagt, Teenager wahrscheinlich so, 12 Jahre, aber der sah doch nicht aus wie 17.
Ja, was ist das halt? Was
hast du den Eindruck, dass der aussah wie 17?
Nee, überhaupt nicht. Ich dachte auch, es ist maximal 15. Deswegen habe ich dreimal nachgerechnet und die Sachen, ob ich mich vertan hatte.
Ja, also müsstest du mal ablechnen. Also er ist so alt, er hätte wahrscheinlich im Jahr danach oder so Abitur machen können. Wann ist er geboren? Ich habe schon wieder vergessen. Weißt du es aus dem Kopf?
76? Oh, 74, glaube ich.
Aber der Film ist von 91, oder?
Na, jetzt ein Rechenfehler?
Ja, 74, nee, 74 ist 17, das ist richtig. Mal gucken, ob wir hier irgendwas schneiden.
Ja,
ja. Ob ich mich kenne? Nein.
Nee, aber ich fand auch, dass er deutlich jünger aussah, aber er war ja nur auch sehr so schmal und das macht ja auch manchmal jünger. Ich kann sie einschätzen. In der heutigen Zeit sind, heutzutage finde ich sozusagen, sind die Jugend, macht sich heutzutage älter.
Ohne, ja, ich meine, also die sag ich mal, Highschool-Filme und so, mit denen ich groß geworden bin, da sahen die ja auch alle, da war es eigentlich ja anders, da sahen die deutlich älter aus als die Rolle, die sie spielen sollten.
Ja, aber das war ja meistens.
Also hatte Leo quasi den Vorteil, er war auch älter als die Rolle, die er spielen sollte, aber er sah nicht unbedingt so aus. So ein bisschen Ralph Macchio-Effekt. Minimal.
Ja, nee, aber trotzdem 17 Jahre alt, ne, was soll ich sagen? Wir hatten ja vorher schon gesagt, er hat ja vorher in einigen Serien gespielt. Falls euch das interessiert, schaut, hört euch unsere Nullnummer an, da haben wir drüber gesprochen. Und ja, was haben wir denn über Critters 3 zu sagen? Ja.
Wollen wir mit dem, möchtest du, dass ich was Positives zuerst oder was Negatives?
Ja, du kannst mal die Handlung mal grob erzählen. Oder?
Ja, da geht's schon los. Also Full Disclosure. Es ist schon wieder ein paar Wochen her, vielleicht sogar über einen Monat, dass wir den Film geguckt haben. Und er kriegt von meiner Seite das Prädikat, ja, einmal gesehen und dann eigentlich relativ schnell wieder vergessen. So ungefähr in einem Zeitraum von einem Monat. Also wir beginnen irgendwie an einem Rastplatz.
Ich glaube, tatsächlich geht es auf der Straße los, wenn dir die Familie Auto fehlt.
Also ja, aber wir kommen relativ schnell an einen Rastplatz. Familie, haben die eigentlich einen Wohnwagen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, die sind auf dem Rastplatz. Das ist ein junges Mädel. Und
der kleine Bruder.
Ich überlege gerade, wie das jetzt gar nicht klingt. So, ja, die gehen da im Wald spazieren und treffen so einen Vollklopf. Und treffen einen sehr speziellen Bürger.
Ja, du, ich habe auf meiner Notizzettel habe ich Weirdo geschrieben. Also,
ja. Und dann ist aber auch Leonardo DiCaprio so irgendwie relativ schnell mit dabei, weil halt so an diesem Rastplatz gerade irgendwie ein paar Jugendliche sind.
Wie konntest du diesen legendären Frisbee-Streit mit dem fünfjährigen Jungen sozusagen?
Den habe ich nicht vergessen, aber der ist so verschwommen, wie das alles abläuft.
Ja,
aber
so wird ja Leo eingeführt, ne? Indem er sozusagen diesen Frisbee sozusagen mit dem fünfjährigen Jungen sich sozusagen und dem streitet. Ja. Und dann spielen sie auf einmal aus dem Nichts, auf einmal dieses Böse und hier und da und dieses Rumgezicke. Und dann kommt er dann aus der Ferne, das ist richtig, als wäre es bedrohlich. Und er wäre so ein Brüpel. Hast du dann die Schwester, die dann im gleichen Alter wie Leo wahrscheinlich sein soll, obwohl sie kaum größer ist. Und dann kommt sie halt hin und will schlichten und auf einmal so, ja, willst du nur Frisbee spielen? Und dann dieses, auf einmal dieses von bösem Blick auf Lächeln umschalten, dann spielen sie auch Frisbee die ganze Zeit, wo ich dachte, wie werden das geschrieben? Das wirkt total künstlich.
Naja, auf jeden Fall dieser Weirdo, erfahrene Critters, Zuschauer merken sofort, hey, das ist doch der Typ aus Teil 1 und 2, der mit den Kopfgeldjägern nachher unterwegs war. Und jetzt anscheinend eher so Marke Aluhutträger unterwegs zu sein scheint. So zumindest nimmt auch Leonardo DiCaprio ihn wahr.
Ja, definitiv.
Ich glaube, ein oder zwei Sprüche waren da sogar ganz brauchbar, die er da ablässt. Naja, das ist so kurz diese erste Begegnung und da kriegen wir, glaube ich, sogar so einen Rückblick eingeblendet, ne, was zu den ersten beiden Teilen nochmal passiert war.
Allerdings, auch Gott sei Dank, tatsächlich, weil ich beim ersten Mal Teil nicht so gut aufgepasst habe wie beim dritten.
Oha.
Ja, auch ich musste die Hosen hier runterlassen. Aber der Punkt ist, dass er ja sozusagen dann im Wald steht, habe ich wieder ein falsches Sprichwort gesagt?
Nö.
Du hast gerade so wieder so kritisch geguckt, das hat mich irritiert. Ja, nichtsdestotrotz ist sozusagen unser Aluhutträger aus den ersten beiden Teilen, der auf der Suche nach den Critters ist, im hintersten Wald über irgendeine Raststätte, was schon an sich total komisch wirkt.
Ja. Da hat sich jemand sehr lange Gedanken gemacht, wie wir ihn hier einführen.
Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch so als wie so eine Art Klippe sozusagen eingeführt ist, wo ich mich schon gewundert habe, dass die Kinder da überhaupt da
Kann ich irgendwie aus dem Loch im Boden?
Ja, da kann man aus dem Loch im Boden.
Das ist echt so. Also es gibt so ein, zwei ältere deutsche Filme, ich habe jetzt natürlich leider nicht genau dieses, da ist so ein Moment, da geht jemand in den Wald. Und dann hast du so eine Aufnahme und es ist quasi so im Hintergrund Bäume und ein relativ großer Baum ist ein bisschen weiter vorne und dann kommt einfach so hinter diesem Baum jemand vor. Hallo, und so ungefähr war die Einführung. So ähnlich würde die Einführung von mir. Hier, dass ich dachte, wow, ja, krass. Von allen denkwürdigen Auftritten, wie man eine Figur einführen kann, was nehmen wir? Wie war das noch bei Herr der Ringe? In a hole in the ground, der lift a hobbit. So, und hier lassen wir ihn auch einfach aus dem Loch im Boden kommen. Also, okay, zugeben, es ist irgendwie erinnerungswürdig, diesen Blödsinn habe ich mir gemerkt.
Ja, das ist wahr.
irgendwie verbindet, er kommt aus dem Loch im Boden. Und ich glaube, es wird auch sogar einigermaßen verständlich gemacht, dass er das macht, weil er eben da seine ganzen Suchgeräte und sowas oder irgendwie hat, aber
ist
na, wie auch immer.
Extrem
jetzt hängen wir schon ziemlich lange an diesem dieser 5-Minuten-Einführung des Films.
Aber bevor du jetzt weiterspringst, ne, für mich war in diesem Moment, oh Gott, entschuldige.
Na, pass auf, wir können es auch so machen, dass wir uns anhand dieser Inhaltsangabe entlanghangeln mit der Filmbesprechung.
Allerdings, anscheinend haben wir uns auf unterschiedliche Sachen fokussiert.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, wenn sie dann sozusagen im Wald stehen und er sozusagen aus dem Loch im Boden kommt, während dann Leonardo DiCaprio sich über ihn lustig macht, gucken die anderen Kinder tatsächlich sehr erschrocken, außer der 5-jährige Junge, der mutigste oder gleichgültigste in der ganzen Runde zu sein scheint. Und da fängt unser Weirdo auf einmal an, zu über die Critters zu erzählen, aus dem Nichts und keiner hat ihn drum gebeten. Aber der Kniff an der Sache ist, dass er halt so einen kleinen Mini-Kristall hat und der halt immer leuchtet, wenn die Critters in der Nähe sind. wo ich meine, das habe ich
schon wieder bei Herr, sind wir schon wieder bei Herr der Ringe. Hier, Frodo, das Schwert sticht. Es beginnt zu leuchten, wenn Orks in der Nähe sind.
Das haben wir doch irgendwie bekannt vor. Naja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall hat er dieses Ding und warum auch immer, aber er ist sein letzter Kristall und er schenkt ihn diesen kleinen 5-jährigen Jungen, den er von nie im Leben gesehen hat.
Ja. Yeah.
Das jetzt, fand ich auch weird.
Also ist der kleine Junge ist also Frodo und Leo ist dann Aragorn, weil dann später kommt er ja zurück, wenn die Kacke am Dampf ist. Er ist die Rückkehr des Königs.
Na, ich bin aber gespannt. Ich bin ja gespannt, wie lange du diese Herr der Ringe-Parabel aufrechterhalten kannst, tatsächlich.
Parallele. Ja, mal gucken.
Na, los.
So, also wir kommen dann auch endlich mal irgendwann wieder vom Rastplatz los. Wir kriegen noch etabliert, dass Leo mit seinem, ich weiß nicht, wird da schon etabliert, dass sein Stiefvater ist? Das weiß ich nicht mehr.
Ja, es wirkt halt so.
Und er ist ja auch nur mit dem, ne? Nicht mit der Mutter.
Doch, die Mutter ist auch dabei. Ja? Die hat nur keine Sprechrolle im ganzen Film. Ach doch, nicht, stimmt nicht. Am Ende kommt sie, dann hat sie nochmal einen Satz.
Naja, Erinnerung. Wir folgen dann diesem Mädchen und ihrer Familie, die halt in diese Wohnung oder nach
was
L.A.
Was machst du? Du, die relevantesten Sachen, die vergisst du immer zu.
Ich habe gesagt, ich habe nicht mehr gute Erinnerungen an ja. Ja, erzähl mir, was passiert zwischen, wir sind auf dem Rastplatz und der Weirdo erzählt alles und wir kriegen noch erzählt.
Der Vater hat ja die ganze Zeit versucht, den Platten zu reparieren, während der Stiefvater von DiCaprio ihm die ganze Zeit weise Ratschläge gegeben hat, während er seinen Taikiri getrunken hat oder was das auch immer war.
Ja, stimmt,
und in der Zeit, obwohl er die ganze Zeit auf dem Boden kniet, schleicht sich irgendwie aus dem Nichts ein Critters an und legt Eier an den unteren Teil des Autos gebappt.
Ja, stimmt. Durchaus wichtige Info. Ja.
Die dann halt alle darunter kleben, wie bei Alien im Nest so.
Ja. An wessen Auto macht er das und warum leuchtet der Kristall nicht? Oder wird es nicht bemerkt, dass der Kristall leuchtet?
Ich glaube, der Kristall ist in der Hosentasche und das war noch ordentliches Jeansmaterial, das man so sehen konnte.
Damals, in den 90ern.
Ja, vielleicht im Tageslicht so.
Ordentliche Niethosen.
Ja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall kleben die wie Kleister dran und dann fahren sie nochmal sozusagen vom Rastplatz. Der wirkte, als wäre er auch irgendwo im Mittleren Westen. Ich vermute mal, das ist um die Ecke von Grover's Bend.
Ja, ich glaube, irgendwas wird da auch erwähnt, aber
keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren sie doch mal sozusagen durchs ganze
Es gibt
Land
auf jeden Fall das Schild. Es kam das Schild, also wenn sie auf dieser Fahrt sind, ganz am Anfang kam ruhig das Schild hier, Grover's Bend ist so und so in der Nähe oder sie sind da durchgefahren. Irgendwas war.
Ja, es muss ja gut gehen, warum dieser Charlie im Wald rumhängt.
Und also ne, das ist quasi, sie sind einmal so in der Nähe, um aber eigentlich nur eben auf der Durchreise durchfahrt und wollen eigentlich gar nicht anhalten. Ja, stimmt. Das ist also der Bezug, deswegen von Chris. So, jetzt geht's aber nach L.A. höchstwahrscheinlich.
Das ist das erste Mal, dass ich einen Film gesehen habe von L.A., wo ich sonst keine Menschen sehe, draußen auf der Straße.
Ja, so, und genau, damit finde ich zu viel Zeit in L.A. verbringen, geht es recht schnell in das Haus rein, wo eben alles schon so ein bisschen runtergerockt ist. Der Fahrstuhl ist, glaube ich, außer Betrieb offiziell, aber der Techniker, der fährt trotzdem damit.
Ja, der hat einen Trick. Ich habe das Gefühl gehabt, er will ja, die etwas dickere Frau da.
Ja, das macht er absichtlich. Das ist ja gewollt, so, dass sie die raus ekeln wollen und denen das immer nur vorspielen. Ja. Genau, also es gibt noch ein paar Mietparteien in dem Haus, es sind noch nicht alle ausgezogen. Und was macht unsere Protagonistin da mit ihrem Vater eigentlich?
Streiten.
Wohnen die da, oder?
Ja, natürlich.
Ich weiß
nicht mehr. Der Vater sitzt doch immer vom Fernseher, klar.
Ja, stimmt, ne? Kommen die aus dem Urlaub wieder?
Ja!
Naja, also kommen aus dem Urlaub zurück, sind dann wieder zu Hause. Und
ich fand das, aber ich habe nämlich beim Film noch gedacht, als sie sich dann streiten darüber, weil sie dann halt meint, so Papa, du musst dich damit auseinandersetzen, dass wir hier ausziehen müssen. Und er sagt, ja, mach ich ein anderes Mal, ich gehe jetzt erstmal arbeiten und du bist jetzt ein paar Tage alleine. Da habe ich nämlich noch so in diesem Moment gedacht, da fährst du in Urlaub? Der Grundsituation fahrt ihr in den Urlaub?
Und ich gehe jetzt ein paar Tage arbeiten und ich dachte so, ja, und mit Arbeit meinte er, setzt sich in den Sessel und guckt Fernsehen. Ich komme nur in den Sinn, wie er da vor dem Fernseher sitzt
ja, das
und nichts
auch
mitkriegte oder so.
Ja, ja.
Ja. Und die Critters-Eye, die fangen dann irgendwie an zu schlüpfen oder so. Ich glaube, wir merken schon, du bist auf jeden Fall, was Internet angeht, besser noch drauf als ich.
Naja, jetzt kommen wir auch in eine Grauzone bei mir rein, aber ich meine, dass sozusagen eingeführt wird, dass der böse Hausmeister sozusagen, der sozusagen auch die anderen Leute nicht mit dem Fahrstuhl fahren lässt, sein Büro hat unten in der Waschküche.
Ja, genau, das ist so die Hausmeister.
Und auf jeden Fall die Eye, also die Critters, die unten am Wagen dran bappen, die schlüpfen und brechen durch dieses Kellerfenster ein. Und wachsen?
Na, kleiner werden sie nicht, ne?
Na, vielleicht sind sie ja gleich groß, wenn sie schlimm, ne?
Ja, na genau. Und er ist, glaube ich, auch das erste, ist ja das erste Opfer.
Ja, also, klar.
Es gibt so, also ich glaube, in meiner Erinnerung, es gibt irgendwie so ein bisschen Suspense-Momente, aber es ist auch alles so, naja, es war für mich jetzt nicht hochragend, so, ich so dachte, es gibt auch so ein, zwei falsche Fährten, aber, ja.
Naja, auf jeden Fall ist er das erste Opfer, sorry, jetzt haben wir es gesagt.
Ja, ich glaube, der Kill an sich war sogar noch ganz unterhaltsam.
Ich kann mich an den nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass sozusagen im ersten Stock die ältere Dame, also was heißt ältere Dame, ne, die beleibtere Dame mit den Lockenwicklern im Haar und die den ganzen Tag mit dem, ich weiß nicht, ist es ein Kleid oder ein Nachthemd rumläuft, und die paar Töffelchen.
Vielleicht beides.
Also ich habe das Gefühl, dass ihre Rolle im Film war halt immer wieder in den Wäscheschacht zu gucken.
Ja.
Also, um diese Spannungsmomente aufrechtzuerhalten, wenn die ganz dreckige Kleidung auf die Kutters fällt. Ja, aber da hat sie die Deckel immer geschlossen.
Ja. Ja.
Ihr merkt schon, der Film ist ganz schön creepy, ne? So, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich unseren Hauptcharakteren, sozusagen der Tochter, die mit dem Papa dann diese Auseinandersetzung hat und dann wütend wegrennt.
Genau, und Leo ist dann auch erstmal raus, ne?
Also ja, Leo ist, ja, der ist ja woanders hingefahren, der ist sozusagen dann...
Aber ja, wir können euch versprechen, er hat dann nochmal einen Auftritt später.
Ja, Überraschung, Überraschung, du hast ja vorhin schon gesagt, er ist Aragorn. Ja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall rennt dann das Mädchen wütend weg und hört Schreie, weil die Mieterin mit den Lockenwicklern gedacht hat, oh, ja, der andere geht nicht ans Telefon, also gehe ich in die Wäscheküche und finde dann nicht nur die Leiche, sondern hat auch das Gefühl, der ganzen Körper wird sie, warum auch immer, in die Wäscheleine eingewickelt oder aus irgendeinem Telefonkabel oder irgendetwas, was total out of place wirkte. Und dann von gefühlt allen möglichen kleinen Fellmonstern gleichzeitig angenagt.
Ja, ja, interessant. Irgendwie ein, zwei Bilder sind mir da auch noch im Kopf, ja. Und sie kriegen dann diesen Angriff abgewehrt, so halb.
Ne? Also total, so ein Wäschemob. So ein Wäschemob. Bum, bum. So, das Mädel ist voll Power mit Power
Girl.
Ja,
und kriegen sie da rausgezogen.
Ja, ja, das fand ich auf jeden Fall super spannend. Ja.
Mhm.
Und dann rennen sie ja hoch und wollen sagen: Papa, Papa, du musst kommen. Der kommt ganz panisch rausgerannt. Und dann kommt ja diese ganze Armee von den kleinen Fellplüschern so dahin. Und gleichzeitig, da habt ihr diesen richtig krassen Schnitt, damit es auch richtig gruselt, damit es auch richtig spannend wird. Und in dem Moment schleicht nämlich Leonardo DiCaprio, der keinen Bock auf diese ganze Nummer hat, und sein nerviger Stiefvater in dieses Haus rein, weil sich herausstellt, dass die Besitzer des Hauses sind.
Alter, ist das da schon? Gefühl, also, das ist doch irgendwie, nach über einer Stunde kommen die doch erst wieder, oder? Dass da schon so ganz viel passiert? Na, ich weiß nicht mehr.
Na, pass auf, vielleicht fällt dir ja noch was ein, Lücke. Auf jeden Fall schleichen die ein, weil auch wenn DiCaprio 17 ist, aussieht wie 15 oder 14.
Ja.
Und wie gesagt, er seinen Stiefvater nicht mehr leiden kann, aber dann steht Stiefvater, möchte auf einmal ihn mitten in der Nacht beibringen, weil der Hausmeister nicht ans Telefon geht.
Stimmt.
Wie man Leute rausekelt und zeigt ihm die ganzen Tricks, indem er die Telefonleitung durchschneidet und den Strom ausfallen lässt.
Ja, genau. Also genau, der Stiefvater ist der totale, der eigentliche Bösewicht dieses Films. Die Critters wollen halt nur überleben. Aber der Stiefvater will das ja, unterjochen. Genau,
was
und Leo hat auch gar keinen
Bock. Die Critters wollen überleben. Ich hab von Teil 1 an nicht verstanden, was die Critters, warum sind die Critters überhaupt da? Also,
die existieren
was ist
das? Halt. Kleine oh. Flauschis. ja, genau. Und also das würde ich dem Film auch zugestehen, das ist relativ gut verbunden, dass man in der Logik des Films eben nachvollziehen kann, ach so, ja, jetzt kommt sozusagen, eigentlich, sie könnten es schaffen gegen die Critters, aber dadurch, dass jetzt nochmal dieser externe Trottel-Mensch dazu kommt, oder dieser böse Mensch dazu kommt,
ich würde ihn
ja Snob
nennen, weil er so richtig auf...
Ja, er ist böse, also er will hier den Wohnraum vernichten. Ich weiß gar nicht mehr, ob er schönere Wohnungen bauen will oder einfach irgendwas, was Geld abwirft. Auf jeden Fall. Und das würde ich nicht als gut beschreiben.
Wieso ist Snob gut? Also ich finde, Snob ist kein positives Wort.
Ja, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass der gleich eben den Strom abstellt und die Telefonleitung kaputt.
Nein, aber
und so.
Ich meine, so wie er sozusagen...
Ja, wäre mir jetzt auch nicht der Sympathischste, aber es ist ein Unterschied zwischen, ist mir jemand sympathisch oder ist er böse? Oder es sind jetzt nicht zwei Sachen, die unbedingt... das eine schließt das andere nicht aus, aber es muss auch nicht... Sein. Auf jeden Fall...
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei.
Das bringt eben wieder die Spannung rein quasi. Und ich kann mich dann eigentlich nur erinnern, dass irgendwie diese Gruppe sich immer weiter nach oben begibt. Also irgendwie so in Richtung Dachboden, sag ich jetzt mal.
Der ist auch noch diese sportlichere Nachbarin, die halt bei Telekom arbeitet. Also
während gleichzeitig, ich glaube, die Telekom war zu dem Zeitpunkt nicht in Amerika. Aber ich weiß nicht.
Naja, vielleicht das Äquivalent Telekom. Ja.
Auf jeden Fall, dass die meisten so nach oben gehen aus dem Haus, dieser Hausgemeinschaft, während gleichzeitig eben der Vater und Leo da ein bisschen weiter unten sind oder eben in den Etagen und halt alle denken, wo sind denn alle und auch erst gar nichts finden, ne? Oder
wie, jetzt weiß ich, warum du gesagt hast, dass diese Stunde zu schnell vorbeigeht, weil der kleine Junge ja mit seinem Kristall noch zu dem UFO-Anhänger da sozusagen, also in diesem Rentner-Ehepaar geht, wo er immer diese UFO-Zeitung liest und dann sozusagen alles über die Critters erfahren möchte, weil sozusagen auf einmal der kleine Kristall anfängt zu leuchten.
Ja. Genau, ne? Dieses alte, ich habe auch irgendwie ein altes Pärchen noch im Hinterkopf. Ja. Also, ne, ich will ja gar nicht mal sagen, dass der Film wirklich jetzt schlecht ist an sich. Also, der ist ja schon, das ist mal in Ordnung, ist okay, er ist halt da. Naja, aber das ist auch so ziemlich. Ne? So, dann, ja, ich weiß gar nicht, wird der Vater da dann, also der Stiefvater wird dann attackiert? Retten die den? Ich weiß es nicht mehr.
Naja, also als allererstes, ich komme vor wie die Märchentante hier. Ja. Als allererstes ist es so, dass er das Mädchen mit der etwas fülligeren Nachbarin hochgerannt kommt.
Ja.
Und panik, dass die Kühe angreifen, und dann kommt der Vater ganz panisch rausgerannt und dann fällt ihr auf einmal der Strom aus. Ja, und dann werden sie die Treppen hochgejagt.
Genau, also das habe ich auch noch irgendwie so halb im Kopf, dass so die Schlacht im Treppenhaus so. Und da sind auch relativ viele von den Menschen, also von den Mietparteien da irgendwie dabei und beteiligt.
Genau, und da werden sie vorhin diese
Hat der eigentlich eine Schrotflinte oder so?
Ich weiß nicht, ich glaube, von der Telekom-Mutante wurden die sozusagen gerettet. So, ich weiß auch nicht mehr, wie das sich genau verhalten hat. Ich weiß nur, dass die sich in die Rentner-Ehepaar-Wohnung sozusagen retten.
Mhm.
Und parallel dazu wird sozusagen, weil dann auf einmal der Stiefvater mit Leo hochkommt und ihm zeigen, wie man Leute rausekelt. Und dann gehen sie halt weil die Tür halt offen steht, gehen sie halt rein in die Wohnung von der Familie, die eingeführt worden ist. Und dann geht er halt rein und dann sieht er halt die Leute, die jemanden Fernsehen gucken, und redet er mit ihm, und da ist es aber halt sozusagen alle möglichen Critters zu einer Person zusammengelegt. Und dann wird er halt die Tür zugemacht und dann wird er halt gefressen. Und dann kommt halt nochmal Telekom-Uschi und rettet sozusagen
Leo.
Und geht dann rein und sagt so, ja, vergiss den Papa, ist egal. Also, das ist nur mein Stiefvater. Ja, ist egal, ich wollte eh, dass er stirbt. Okay, danke, Leo. Cool.
Hardcore.
Richtig hardcore, ja, ne? Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Ja, und dann werden sie ja wieder durchs Treppenhaus gejagt und dann landen sie auch im Rentner-Ehepaar-Wohnung. Und dann kommt nämlich der ganz clevere Moment, wo sie diesen Schreibtisch vor diese Tür stellen, der voll ist mit 20 Kerzen oder so, wo ich dachte, das kann ja nur gut gehen.
Ja, und vielleicht nochmal zu dem Tod des Stiefvaters. Also das fand ich, glaube ich, auch ein netter Moment, dieses, ne, ja, wir wissen ja irgendwie, das wird keiner mehr in diesem Sessel sitzen von den Leuten.
Ach, wusstest du das vor 2 Minuten noch?
Ja. <Yeah. lacht> ja, aber auch da irgendwie so, ja, es passiert halt. Ist auch nicht so überragend oder sowas.
Ich kann es auch nicht sagen, dass irgendwie jetzt den ganzen Charakteren so jetzt nur eine gewisse Tiefe zugestanden wird.
Ja, man versucht, also, ne, so wie du sagst hier, ne, das eine alte Pärchen, wo er sich mit diesen UFO-Geschichten auseinandersetzt. Wir haben diese Telefonistin oder Telefonagentur-Mitarbeiterin oder was auch immer. Wir haben die kleine dreiköpfige Familie. Was war ich mit der Mutter? Das habe ich zum Beispiel auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gesagt worden ist.
Also, ne, der Vater,
also die gehört auf jeden Fall nicht mal dabei. Ich weiß nicht, ob die tot war oder abgeholt.
Der Vater, der halt quasi eigentlich nur vorm Fernseher sitzt, sich durchaus irgendwie nett ist zu seinen Kindern, aber eben nicht zu viel mit dem beschäftigt.
Wie gesagt, wie du das sagst, er ist die ganze Zeit arbeiten, das wirft sie ihn ja vor, und dann sagt er, heute möchte ich auch einmal dieses Hockeyspiel sehen oder irgendeine komische Sportart. Das war nicht mal Hockey, ich glaube, das war noch was Blöderes.
Also, du hast auf jeden Fall recht, es sind jetzt nicht die komplex ausgearbeiteten Charaktere, aber man kann sich so, selbst wenn, wie ich, der sagt, das ist eigentlich ein Film, den man relativ schnell vergisst nach einem Monat, im Gespräch dann doch wieder so an diese ein, zwei Tupfer von Charakterzügen erinnern, oder an, nicht mal um die Charakterzüge, aber an Sachen, die sie so machen oder was sie sind, ne?
Ja, wenn ich jetzt sage, diese Charaktere kriegen jetzt nicht die großartige Tiefe, heißt jetzt nicht, dass ich die unsympathisch oder langweilig finde. Ich fand den Film trotzdem sogar gefällig. Also, vielleicht nehme ich das sehr raus, aber es war gefällig.
Ja.
Ja, aber kannst du denn die Hanse Stelle die Hanse weitererzählen oder wo sind wir denn?
Nicht so richtig, also die sind dann irgendwie da oben auf dem Dachboden.
Nein, die sind in der Wohnung und dann warum auch immer dieser Kniff da war. Und die Critters, ich komme mir gerade vor wie bei Muppets hier, wo die beiden Opas immer streiten.
Waldorf und Stettler.
Ja, allerdings so. Auf jeden Fall sind sie dann halt in dieser Wohnung und warum auch immer. Und die Critters denken sich so, und auf einmal brechen sie wohl rein durch den Hintergrund des Küchenschranks. Und ich habe keinen Dunst, wie sie es gemacht haben und wie sie den Weg dahin geschafft haben. So. Und dann teilen die sich halt auch auf, weil die einen sozusagen in diese Wohnung einbrechen, während die anderen durch diese Dachgeschossluke sozusagen an den Fahrstuhlschacht reinkriechen, was ich extrem praktisch gebaut finde bei dem Rentner-Ehepärchen. Und gleichzeitig haben sie ein paar Critters runtergeschickt, die halt die Treppe runterrollen, die unten den Fahrstuhl bewachen.
Die Critters bewachen den Fahrstuhl?
Ja.
Interessanter Film.
Bist du eingeschlafen?
Soll ich auch mal gucken.
Film, oder
was? Ey, also ich weiß, dass das, als die nachher auf dem Dachboden waren, dann so kommt irgendwie nochmal so eine Phase, wo sie sich irgendwie unterhalten und dann dachte ich so, ja, Moment mal, warum sind die jetzt eigentlich so aufgeteilt in Gruppen? Wann ist das denn passiert? Upsi, da habe ich irgendwas gar nicht hinbekommen.
Das Moment des Films, wie so runde Boing, 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 so die Treppen runterrollen.
Ja, ich meine jetzt nicht die Critters, sondern die Menschen, die teilen sich ja auch so halb auf, ne? Dass sie sagen, hier, der oder die eine sagt, ich versuche nochmal irgendwie quasi den Strom herzustellen oder sowas. Also ist ein, weiß nicht, ob sie das macht, aber das ist jetzt so, dass ich denke, also die teilen sich ja auf. Die versuchen ja nicht alle. Ich glaube, die einen sagen auch, ja, wir sind nicht, also das alte Ehepärchen, wir sind so schwach, wir kommen nicht mehr hoch oder sowas. Ja. Ne, wir bleiben jetzt hier und warten bis keine Ahnung was.
Ich glaube, die Cabrio stellt sich da rein, reiht sich da voll mit ein.
So, und die anderen sagen, wir schlagen quasi zurück oder so. Naja. Ist ja ein hochkomplexer Film an einem Zeitpunkt. Die Gefährten werden getrennt.
Nein, also ich kann mir keinen Sinn, dass sie diese Dachluke da hatten, so wirklich zu, also sie sind halt diesem großen Unterboden sozusagen alle jetzt drinne, die, wo auch der Fahrstuhlschacht endet und die wollen halt aufs Dach und das ist aber auf das Dach, wie immer, wie es so ist, ist dann halt von außen abgeschlossen.
Ja, die Tür, ja. Das ist
und da kommen wir zu dem Punkt, warum Max Meil sind alle zu schwach und ich weiß, dass die zum Beispiel Telekom-Uschi hat gesagt, komm, folgt mir, ich habe eine Idee. Und dann ist sie halt lang gelaufen, hat sich verirrt und keiner ist mitgelaufen, sie war alleine. Und dann hat sie halt, okay, dann gehe ich halt aus dem Fenster raus und dann ist sie halt runtergefallen, die ganzen Stockwerke und ist dann mit ihrem Fuß irgendwie in einem Drachenstacheldraht oder so hängen geblieben und hing dann halt Ewigkeiten neben der Telefonzelle.
Stimmt, die hing ja der Kopf über runter, ne?
Ja, auch für eine ganze Zeit.
Und dann schwingt sie so, ob sie an das Telefon kommt, um die Polizei zu rufen oder so. Aber ging da nicht noch jemand vorbei oder irgendwas?
Ja, das wäre ja ein bisschen fies. Nee, einer springt runter.
Stimmt, das Bild sehe ich jetzt auch gerade vor, wie sie vor dieser Wand so lang baumelt an diesem langen Kabel und die Hand ausstreckt nach der Telefonzelle. Kannst du heute auch nicht mehr drehen, gibt keine Telefonzelle mehr.
Ja, in Korea schon.
Ja, stimmt. Ja, es gibt so irgendwie Fragmente. Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es Leute gibt, die das jetzt gerade hören und denken, ja, das ist jetzt, also wenn ich schon über den Film rede, dann sollte ich auch so dran erinnern können und so. Und würde ich grundsätzlich auch zustimmen, aber ich muss auch sagen.
Also ganz ehrlich, ich bin gar nicht schlechter Boy.
Ja, ich meine jetzt auch auf mich bezogen. Ich halte dann aber einfach dagegen dieses, ja, ich habe ja schon gesagt, es ist halt ein Film zum Vergessen, den ich mir jetzt nicht so tief einpräge und deswegen finde ich das so hart an der Gänze. Also das kann ich verstehen, dass man sich schon so auseinandersetzt. Aber ich habe auch schon beim Gucken gedacht, naja, wir wollen alle Filme besprechen, dann machen wir das wohl mal.
Naja, man muss am Anfang so durch, ne? Ich glaube, so. Hier unsere Freunde vom Keanu Reloaded Podcast hatten ja auch ähnliches Problem am Anfang.
Ja, den oder? Haben wir ja, wenn wir dann zu Gast waren, haben wir dann immer erklärt, dass die Filme tolle, tolle Filme sind.
Ja, war ja auch bei guten Filmen zu Gast, ne?
Ja, erzähl mal weiter, Diane. Also sie hängt an dieser Leine. Ja, das ja, war
gefühlt hängt sie da die ganze Nacht.
Das war also so ein halt.
Ja, das sind ganz viele, immer, ist immer dieses Hin und Her, dass sie immer hin und her baumelt und ja, sie baumelt halt da. Und parallel haben wir zurück die Montage sozusagen, zurück den Schnitt zu den anderen und dann auf einmal sagt ihnen halt das Mädchen, oh, ich muss mich jetzt emanzipieren. Wir müssen durch den Fahrstuhlschacht raus, dann können wir unten. Ach so, dann ja genau. Und dann sind die, hast du den Schnitt zu den Critters, die halt in der Wohnung einbauen sind und dann auf einmal hier die Seifenblasen essen und, und den Kuchen.
Ich will gar nicht so vorstellen, du hast ja vorhin gesagt, ja, sie verfängt sie mit ihrem Fuß in einem Stacheldraht, als sie runterfällt und dachte ich so, wow, das ist ein richtig böser Film. Aber ich glaube, es war einfach so ein Kabel und jetzt dieses, ja, die Critters waren die, ja, die essen Seifenblasen.
Naja, wo sie dann halt Seifen, dann gibt es halt diese lange Sequenz, wo sie Seifenblasen essen und dann halt die ganzen Törtchen und sich dann halt ins Badewasser legen und Öl essen und dann halt so zusammen. Ja, ich fand die Sequenz halt sehr, sehr lang. So, und dann hören sie halt, wie sie das Mädchen sagt, aus dem Schacht, oh, wir könnten unten runtergehen und dann werfen sie halt die Kerzen um und deswegen fangen das Haus an zu brennen. Hm, und ja, da sagt das Mädchen, oh, jetzt müssen wir wirklich runter, um Hilfe zu holen. Hm. Während dann mal die Sequenz zurück ist und die Dame schwingt immer noch so Telefon. Ich habe mir auch gefragt, ob wenn sie es dann endlich schafft, ob die große Auflösung gewesen wäre, ich habe keine Münzen mit. Aber gut, vielleicht ist es anders in den USA. Ja, nichtsdestotrotz.
Ja, das Symbol ist natürlich, sie schwingt dort, das ist ein Symbol für die Zeit, die nicht vergehen will. Und das auf der Stelle treten, sie kommt einfach nicht vorwärts.
Ja, haben sie wunderbar porträtiert. Das Gefühl hatte ich bei der Szene auch. Also, nichtsdestotrotz. Dann hast du halt das Mädchen, was runtergeht. Gehen nicht zwei Leute runter? Oder sammelt sie irgendjemanden nochmal ein? Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall kam man genau auf der...
Trifft sie Leo?
Nee, Leo ist schon oben.
Das ist super schwer.
Leo vertreten, ich weiß nicht warum, aber Leo versteckt sich bei den älteren Ehepaar. Der kleine Junge ist auch oben. Also, ich war. Oh, also, sorry. Oh. Deine Augen waren ganz schön groß. Ich wollte dich nicht erschrecken. Das Mädchen geht runter. Auf der Hälfte haben wir diese typische, warum auch immer sie in jedem Fall drin ist, diese furchtbare Rattenszene, die auf einmal vor ihr eine Ratte steht. Warum? Warum Hollywood? Lieber Kakerlaken, ne? Warum Hollywood? Obwohl, sieht auch eklig. Dann ist es so, da geht sie halt runter und dann geht die Tür halt auf mit den ganzen Critters, die dann halt wieder, die Pfeile schießen wollten. Und dann kommt, du hast den Zettel weggenommen, ich weiß nicht, wie der Weirdo heißt.
Ich würde ihn fast Charlie nennen, aber...
Ja, er heißt auch Charlie. Dann kommt Charlie um die Ecke mit seinem Alu-Schild.
Ja, also ich weiß nicht mit dem Alu-Schild, aber dass er wiederkommt, ja.
Also es ist so ein Schild wie so ein, also wie die alten Ritter so ein Schild hatten.
Stimmt, und kommt dann nicht nochmal...
Und dann schießen die ganzen Pfeile darauf und dann gehen die halt rückwärts in das, und dann brennt halt alles unten schon und dann gehen sie rückwärts in den Fahrstuhl, um wieder hochzuklettern. Und Charlie versucht dann halt so, er hat nicht mehr so viele... Patronen oder für Munition übrig und versucht dann sozusagen auf die Critters zu schießen.
Und kommt dann nicht nochmal der Weltraum-Charlie und dann ist das
ist doch Weltraum-Charlie.
So der Doppelgänger, also dass die Kopfhörer hier, die können ja sozusagen die Form von den Menschen annehmen irgendwie, ne?
Ha?
Nein, in Teil 1 wurde doch etabliert, die Kopfgeldjäger, wenn ja, die jemanden sehen.
Ja, aber das ist doch die Abspann-Szene, also so ein Teaser in Teil 4. Wo bist du denn
jetzt? Ja, ne? Ich werf das einfach mal so ein und du musst es dann ordnen.
Also ganz ehrlich, ich habe mittlerweile das Gefühl, es können uns Leute folgen, die den Film auch selbst gesehen haben.
Ich habe auch gerade so den Gedanken, wenn ich den Film jetzt nochmal gucken würde, wie viel würde ich denken, aha, kann ich mich nicht dran erinnern und wie viel also denkst du?
Wenn ich jetzt irgendwie was in den Hut werfen dürfte, wäre 75%.
Also. 7,5%, ja. Oh. Gehe ich mit.
Dann ist jetzt auf jeden Fall klettern wir alle Stockwerke hoch an diesen, und wieder an der Ratte vorbei, warum auch immer. Dann haben wir wenigstens beide sie mal gesehen. Und dann sind sie halt oben. Also warum ich jetzt darauf rumpreise, ich sag's, ich werfe das mal jetzt aus persönlicher Sicht rein, warum ich jetzt sozusagen darauf rumhacke, ist, weil wer Wiederaufführungen sozusagen hört, weiß es ja, ich habe eine Rattenphobie und ich finde es eigentlich furchtbar, dass in jedem Hollywood-Film immer in irgendeine Ratte reingearbeitet wird. Warum auch immer.
In jedem. Nenn mir einen Hollywood-Film ohne Ratte. Euch wird keiner einfallen.
Du glaubst gar nicht, wenn man darauf reagiert, wie häufig das vorkommt. Am schlimmsten war letztens, also mal kurz da eingeworfen, ne, ich habe letztens The Suicide Squad geguckt, warum auch immer ich das getan habe und ich bereue es auch bis heute. Und das war... ein Ozean an Ratten und das ist nicht übertrieben. Das war für mich das schlimmste Erlebnis, was ich seit langem erlebt habe bei einem Film. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Film denke. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall klettern sie an dieser reinen Ratte vorbei. Das Budget hat nicht für mehr gereicht, Gott sei Dank. Kommen oben auf dem Dach wieder an und dann stellen sie fest, dass die Rentner immer noch zu schwach sind, um sozusagen diese
Tür zu öffnen.
Der Vater hat, glaube ich, entweder, ich bin gar nicht mal sicher, ob das der Vater oder Leonardo DiCaprio ist, einer hat einen kaputten Arm. Ich weiß nicht wer.
Das könnte fast Leo.
Ich weiß, was Leo macht. Dann hat Charlie hat ja diese Waffe mit ganzen Sachen und da hat sich da sozusagen die Patrone eingeklemmt, dass er nicht mehr schießen kann. Und DiCaprio versucht, er gibt dann Leo diese Waffe, damit er das rausdreht, weil sich das verdreht hat.
Mhm.
Also nur die wichtigen Aufgaben für Leo. So.
Und dann glaubhaft.
Und er versucht ja die ganze Zeit doch mal das rauszuzippeln, so. Und während dann, ich weiß gar nicht, ich glaube fast das Mädchen ist es tatsächlich. Ich glaube, Charlie ist unten an der vom Baumeln dann vorbeigelaufen, hat ihr runtergeholfen, dass sie anrufen kann.
Ja,
Ja, mir war auch so, ich überlege, also in meiner Erinnerung ist das irgendwie der Vater, der da draußen ist, aber es ist mit Sicherheit richtig, dass Charlie das war.
Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall kriegen die es dann hin, auf das Dach durchzubrechen.
Dann sind sie auf dem Dach.
Ja.
Und dann?
Ja, das ist bei mir auch schon schwierig.
Also irgendwie
kommen die Critters,
die selber.
Da kommen die Critters, glaube ich, durch den Lüftungsschacht geschossen, also in die Höhe, um den Kreis zu schließen vom Anfang und wollen attackieren. Ah, und dann ist da stehen dann der Charlie und der kleine Junge am Rand und dann wollen die Critters sozusagen langschießen und der kleine Junge fällt fast drüber und dann kann Charlie ihn aber nochmal wegschubsen. Und er fällt aber Charlie rüber. Nee, stimmt nicht. Charlie und der kleine Junge fallen gleichzeitig rüber.
So. Schubst du nächstes, dass der kleine Junge noch schneller runterfällt?
Der kleine Junge wird sozusagen links und rechts von seinem Pfad, vom Vater und der Tochter festgehalten und versucht wieder zurückzuziehen, glaube ich. Mhm. Vielleicht ist aber auch Charlie, ich bin mir echt nicht sicher.
Nee, machen wir weiter. Komm,
aber ich will mir eine Charlie auf irgendeine Antenne hängen.
Das klingt auch glaubwürdig.
Ja. Meine Fresse. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Auf jeden Fall, der kleine Junge wird aufs Dach wieder gerettet. Und in dem Moment kommt schon die ganze Feuerwehr und Dings und alles und Polizei und versucht, das Haus zu löschen. Und Charlie ist auf jeden Fall auf dieser Antenne, die einfach vom Haus abbricht. Auf einmal wird der halt langsam halt ruhig runtergelassen, fällt auf das Autodach von irgendjemandem.
Ich glaube, von dem Stiefvater, ne? Kann das sein, oder?
Kann sein. Von irgendeinem
Auto. Hatten die einen Pickup-Truck?
Oder, ja, das war die Hauptfigur. Das
war die Hauptfigur, ne? Naja.
Hm. Ja, ist egal. Also die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Leute den Pickup-Truck haben in dieser Zeit in Amerika, ja, ist wahrscheinlich recht groß. Und auf jeden Fall fällt ja halt wie so auf das Ding und dann die anderen werden halt gerettet. Und auf einmal sind die alle unten und bedanken sich für die Hilfe. Und auf jeden Fall, achso, und zwischenzeitlich im Film, das haben wir euch jetzt vorenthalten, weil ihr merkt ja selber schon, wie die Erinnerung hier gerade ist. Aber auf jeden Fall hast du die ganze Zeit immer zwischen dem Mädchen und Leo immer diese Flirt-Momente.
Ja.
Ganz leicht angedeutet, weil sie ja relativ jung wirken.
Küssen die sich nicht sogar noch?
Ich glaube schon, ja.
Oh.
Ich glaube, Leos erste Filmrolle ist mit einem Kuss geendet.
Kommen die eigentlich dann wieder zurück in ihre Wohnung, weil das Haus ja jetzt so angekokelt war?
Ich kann dir das gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass dann halt...
Ist Leo jetzt der Besitzer des Hauses?
Nein, die Mutter. Das wurde sogar im Film noch gesagt, dass jetzt die Mutter sozusagen die Besitzerin des Hauses ist und jetzt alle Hausparteien entschädigen wird und für alles aufkommen wird.
Genau, weil die ja gut ist.
Genau. Und, dann bedankt sie sich noch sozusagen dafür, dass sie halt den Sohn gerettet haben. Und läuft dann lächelnd weg und ich denke so, ja, dein Mann ist gerade gestorben, aber überhaupt...
Ja, ist ja nicht ihr, ist ja eher ein... Ne, ist ja nicht der originale
Mann. Bist ja, dafür bist du ja jetzt Großunternehmerin, also da muss man das Lächeln natürlich praktisch einsetzen. Ne? So, das war dann das Ende von dem. Dann hast du noch diesen Kussmoment zwischen dem Mädchen hier und da. Und dann kommt halt noch, dann kommt der große Moment. Ich habe die Vermutung, aber das ist bei mir auch echt Grauzone gerade, dass der Vater und die Telekom-Mieze auch anbandeln.
Ja, ist auf jeden Fall irgendwie denkbar, dass da noch sowas angedeutet wird, mindestens.
Ich weiß aber nicht, ob es romantisch oder freundschaftlich ist. Das kann ich nicht einschätzen, weil meine Erinnerung weg ist.
Ja, meine auch.
Aber was ich weiß, ist, dass Charlie ganz selbstentschlossen wieder in dieses gelöschte Haus reinrennt, in den Keller, um die Leichen zu finden und die letzten Critters und neue Eier zu finden. Neue, am letzten noch zwei Critters-Eier zu finden. Ja. Und er will die gerade erschießen. Und dem Moment kommt aus dem Weltall eine Übertragung mit dem Doppelgänger Charlie.
Achso, dass er das nicht darf? Weil die erhalten werden müssen.
Weil das letzten beiden Critters im ganzen Universum sind und deswegen Artenschutz nicht möglich ist, sondern dass er sozusagen abgeholt wird mit diesen Critters-Eiern. Und dann wissen wir alles, oh, das ist Teil 4.
Stimmt.
Also Teil 4 ist im Weltall. Keine Ahnung, was mit Teil 5 ist. Wir haben, warum auch immer, nach Teil 3 aufgehört zu gucken.
Ja, ich glaube, aus gutem Grund. Ah ja, stimmt, ja.
Und das ist der Film, meine Damen und Herren.
Ja, Flammendes Inferno auf ein kleines Wohnhaus. Ja,
Ich meine, ich will jetzt die Critters selbst nicht so richten, weil die Gremlins hatten ja auch keine größere Intention, außer Spaß haben und fressen.
Also auch sowieso, wenn es Leute gibt, die das jetzt hier hören und sagen, oh, ihr zerreißt oder ist ja jetzt wirklich keine tolle Besprechung, lasst uns gerne wissen, warum der Film eigentlich besser ist als unser Eindruck. Was euch an dem Film begeistert oder so, oder was ihr toll findet.
Ja, was soll denn das jetzt heißen? Ich finde tatsächlich den Film unterhaltsam. Mich hat er echt gut unterhalten. Ich fand, Okay. Also man darf halt nicht zu viel reininterpretieren, ne? Also es ist halt so ein Unterhaltungsfilm, wenn du abends so denkst, das ist ein guter Film, wenn ihr merkt, ihr seid total K.O. vom Tag und ihr möchtet nochmal irgendwie einen Film kommen zum Bedudeln, aber ihr möchtet irgendwas haben, wo ihr kein Problem habt, wenn ihr einschlaft. Nehmt Critters 3. Das passt. Ihr merkt ja, hat ja den Eindruck, dass Max auch eingeschlafen ist währenddessen.
Ja, das nicht, aber naja, mich konnte er halt nicht so entspannt unterhalten.
Ach, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, ich fand, das war okay.
Ja, wie gesagt, es hat jetzt nicht wehgetan, aber war jetzt auch nicht so, dass ich sage, naja.
Ich fand Leo in dem Moment, den er hatte, hatte er schon dieses verschmitzte Lächeln. Also für mich war er in diesem, also mir, also es kommt noch an, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt, aber falls ihr unser lautes Heim noch nie geguckt habt, dann wisst ihr jetzt nicht, wovon ich rede, aber wenn ihr es geguckt habt, ich finde, dass er halt diese Luke-Charme, den er da hat, der ist auch komplett in Critters 3 drin.
Ja. Oder pass auf, andersrum. Wenn ich Critters 3 gesehen hätte, hätte ich danach nicht gesagt, ja, hier der Leonardo DiCaprio, ne, das wird mal ein ganz großer. Wäre ich zumindest so nicht drauf gekommen. Nur von diesem Film aus, ne? Also ich hätte ihn jetzt noch nicht gekannt. Ich bin jetzt 1992, ich sehe diesen Film und denke mir so, ja gut, das habe ich gesehen und eigentlich auch schon direkt nach dem Film.
Das ist so eine dumme Aussage, weil du kannst meine Mutter fragen. Ich habe meiner Mutter damals bei unser lautes Heim als Kind gesagt, pass mal auf, der wird mal ein ganz großer. Und das ist sogar noch ein paar Jahre vorher.
Na, ist doch okay. Aber jetzt, also selbst du hast unser lautes Heim gesehen und dann siehst du ihn in dieser Rolle in Critters 3 und denkst, ey, das ist der aus unser lautes Heim. Aber hättest du noch gedacht, der wird noch richtig groß. Der macht noch Filme, das sind keine Fortsetzungen von irgendeiner B-Monster-Filmreihe.
Du weißt, dass ich mit meinen Prognosen nie falsch liege.
Und hättest du es nur gesagt nach Critters 3?
Kann ich nicht sagen, weil ich ja vorher unser lautes Heim geguckt habe. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich kann es nicht einschätzen.
Also, um jetzt mal eine super Brücke zu schlagen, wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen The Black Phone geguckt und da ist, wie hieß der denn jetzt?
Isnok?
Nein, der junge Schauspieler, Thames heißt er mit Nachnamen, ich weiß nicht, ob Morgan oder Martin, irgendwas mit M.
Ich glaube Morgan, obwohl ich glaube, ich einen cooleren Namen gehabt. Naja, ist egal.
Das ist zum Beispiel einer, bei dem habe ich gedacht, der könnte ein großer werden. Nicht mal, weil ich jetzt das Gefühl hatte, der hat überragend gespielt, aber der hat irgendwie so dieses Aussehen gehabt, also so ein Gesicht gehabt, von dem ich dachte, das könnte einer sein, der irgendwie so in 10, 20 Jahren immer noch dabei ist und irgendwie so entweder so ein ganz großer flache Blockbuster und aber auch so eine anspruchsvolleren Filme irgendwie macht.
Ja,
der hat jetzt so ein Star-Gesicht für mich.
Hat er auch, weil er aussieht wie ein junger Brad Renfro, meiner Ansicht nach.
Und da
hatte man damals in der Klient-Ära, hat man auch gedacht, der wird mal ganz groß, bevor die Drogen ihn eingeholt haben.
Und bei Leo hatte ich das jetzt so in dem Film, habe ich das zum Beispiel nicht so gedacht. So.
Ja, gut, aber der Fairness halber muss man auch an der Stelle sagen, dass du jetzt gerade Hauptfiguren mit einer Nebenfigur vergleichst.
Ja, deswegen.
Also.
Ich habe auch nichts von Fairness gesagt.
Ich werde immer Leo verteidigen. Ich mache es seit 30 Jahren, schon gewöhnt. Nee, also jetzt ohne Witz. Ich fand den Film unterhaltsam, fand ihn gefährlich. Ich fand, es war nichts Großartiges. Und wenn mich jetzt einer fragt, muss ich den Film gesehen haben, ist meine Antwort nein. So.
Ja, wenn mich einer fragt, würde ich sagen, also Critters und Critters 2 kann man sich auf jeden Fall angucken. Und anscheinend soll man sich die auch mal auf Deutsch angucken.
Ich fand Teil 3 am besten von den dreien.
Ja, das kann ich tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, muss ich ganz klar sagen.
Ja, wahrscheinlich, weil ich überhaupt kein Fan für Sci-Fi-Weltall bin. Und diese
Ach, den ersten fand ich auch, der erste hatte so eine schöne Mischung aus Humor und auch so ein bisschen düstere Momente, sage ich jetzt mal. Der zweite war schon so, der hat sich auch gesagt, ach, was soll's, wir drehen einfach und drehen auch schön durch. Und der dritten war irgendwie so, ja, vielleicht habe ich mit denen, weil so diese Teenager, dass ich da irgendwie nicht so connecten konnte, nicht so die Verbindung hatte.
Was geht denn jetzt an?
Ja, weiß nicht, also ich überlege, was so ein Grund sein könnte. Ja, und dann habe ich auch so gedacht, ja, jetzt irgendwie, man kündigt groß L.A. an quasi und was macht man? Ja, wir lassen in so einem Haus spielen, so ungefähr, was jetzt an sich nicht schlimm ist, weil es ja auch eine gute Sache ist, du hast eine begrenzte Umgebung und alles und da passiert das dann. Aber für mich war es irgendwie so ein, ja, man hat halt auch nicht jetzt wirklich Geld, da irgendwie groß Außenaufnahmen zu machen oder sonst was. Deswegen beschränkt man sich auf dieses eine Haus.
Ich habe sogar gehört, ich habe auch gelesen, dass Teil 3 und Teil 4 sogar gleichzeitig gedreht worden sind.
Mutig. Naja. Also ich bereue es nicht, den Film gesehen zu haben, aber auch, was du meinst, wenn mich einer fragt, guckt Teil 1 und 2 und wenn ihr den dritten noch gucken wollt, ja, warum nicht, aber ja, ich würde es jetzt nicht da groß zu raten.
Dann muss ich dir widersprechen, muss ich sagen, wenn ihr Leo-Fan seid, guckt nur Teil 3, oh mein Gott, die ersten zwei sind halt nicht so relevant. Ich sag mal ganz ehrlich, weißt du, was mein Gedanke war? Als ich den ersten gesehen habe, dachte ich so, boah, das ist wie bei Twisters, die Vorgeschichte, ne, gemischt mit dem Film, den wir letztens geguckt haben, wo der eine sozusagen als geflüchtet ist und in der Scheune gelebt hat. Ich weiß, wie ist denn der?
Also was, die Vorgeschichte bei Twister?
Ja, bei Twisters, ja, also bei Twister, ja. Da ist sozusagen die Vorgeschichte von Helen Hunt.
Und
Bill wo Pech, sie sozusagen als Kind sozusagen ist in der Wirbelsturm, ja, kommt mit der Scheune, ja, also jetzt steckt euch im Wirbelsturm weg. So, ne? Das in der Art. So von der Szenerie und Kulisse. Und dann hast du diesen einen Film, den wir jetzt gesehen haben.
Haben wir den im Kino geguckt?
Nein, den hast du auf DVD geguckt, wo ich mich spontan dazu gesetzt habe. Auch irgendwie, ich glaube, ein Van Damme-Film war das sogar.
Ah, das war schon ein bisschen länger. Habe ich nicht mehr auf Netflix geguckt.
Keine Ahnung.
Ja,
wie ist denn
wo die auch diese Farm kaufen wollten, ja, von ihr, ne? Wo Van Damme wird damit eingeführt, dass er ihr beim Duschen zuguckt. Schön Spanner von draußen.
Aber wie ist denn der Film?
Ja, habe ich auch vergessen.
Oh, naja, also wenn wir uns das
also
einfällt.
Ist, also von neulich, das ist locker schon 2 Monate mindestens her.
Ja, aber ich habe anscheinend eine gute Erinnerung. Nee, auf jeden Fall Twister plus der plus mit diesen kleinen Fluffy-Monstern. So wirkte für mich der erste Teil. Und der zweite Teil wirkte für mich wie der Blob. Nur mit Farbe, ja, und kleinen Fluffelmonstern.
Na, der zweite macht auf jeden Fall dieses größer, schneller, höher, schneller, weiter Prinzip. Also das, ne, dass du mehr hast. Und der erste Teil war ja wirklich nicht ausschließlich, aber hat sich schon auf dieses eine, die eine Familie und ihre Farm da konzentriert, sag ich mal. Ne? Und das andere hat man so ein bisschen nochmal so punktuell mit eingeführt. Und der zweite war dann eher so diese Kleinstadt komplett da ist im Fokus.
Ah, auf jeden Fall. Übrigens, jetzt kommt nochmal der Monster-Spoiler für Teil 3. Der Dead Count.
Body Count.
Der Body Count? War,
ja.
Ja, na gut.
Der Hausmeister?
Jo.
Und alle anderen überleben schwer verletzt?
Vielleicht wär's mit dem Stiefvater noch?
Ja, Stiefvater. Alle Bösen. Die Hausbesitzer.
Ja, aber das bedeutet ja, dass die Lockenwickler-Frau auch hoch. Ja, die muss ja anscheinend dann auch auf dem Dach nachher in der Gegend sein. Die muss ja auch gerettet worden sein.
In unserer Version ist sie noch am Leben.
Ja, ist sie auch, wenn so zwei weg sind. Und auf jeden Fall stand drin, dass auch, da habe ich gelesen, dass auch zwei Critters noch überlebt haben. Jetzt frage ich mich halt, ob das die beiden Critters, die überlebt haben, wahrscheinlich die beiden Eier sind. Das wird wahrscheinlich so gemeint gewesen sein. Keine Ahnung.
Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Naja, Hat die Ratte überlebt? Ja, genau, also so viele Menschen sterben gar nicht, aber muss auch nicht. Also finde ich auch okay, also würde ich mir jetzt auch nicht vorwürfen oder so. Also
ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht erzählen, wie viele Menschen haben was bei Gremlins geschossen. Also es tut mir leid, dass ich es immer noch mit Gremlins vergleiche. Das ist mal so, wenn ich die Wahl habe, guckst du Twitter, wenn mich einer fragt, oh Kali, was meinst du, was soll ich eher gucken? Critters oder Gremlins? Dann würde ich immer sagen, na Gremlins. Also das ist so, die Frage stellt sich gar nicht. So, nichtsdestotrotz, habe ich dann sozusagen mir Spaß gemacht und habe gedacht, ach Mensch, ich nehme aber die Schlagzeile vom ersten. Ich google einfach mal Leonardo DiCaprio und Critters 3 und die erste Schlagzeile, die ich bei irgendeinem Artikel sozusagen sehe, die nehme ich sozusagen als Ausschlag, dir eine Frage zu stellen. Und ich muss ehrlich sagen, so wie bis jetzt das Gespräch verlaufen ist, glaube ich, wird wahrscheinlich die Antwort nicht so überraschend sein, aber die Frage, weil der Artikel so hieß, konnte Leonardo DiCaprio Critters 3 retten?
Es bestand nicht die Notwendigkeit, den Film zu retten, aber wenn sie bestanden hätte, hätte Leo das auch nicht geschafft.
Also ich habe den Artikel tatsächlich gelesen und die sind zum Schluss gekommen, nein.
Ja, und was ist deine Meinung? Wahrscheinlich. Oder, ja, sag mal deine Meinung. Musste er den Film retten? Und
ja, ich fand tatsächlich, dass sie das Niveau der ersten beiden Filme komplett aufrechterhalten haben. Ich fand, die ersten beiden Filme schon auf dem Niveau genauso. Also nur beim dritten Teil hatte ich noch mehr an Motivation durch Leo mitzugucken.
Aber hast du jetzt das Gefühl, er musste den Film retten?
Nö, ist genauso wie ein Bach weitergeflossen wie von Teil 1 bis Teil 2 und 3 und ich vermute mal 4 und 5 wird auf der gleichen Höhe schließen.
Naja.
So, hast du uns hier mal was zu sagen? Weil sonst würde ich die grundlegende Frage stellen, wie viele grüne Daumen gibst du diesem Film?
Im Sinne von maximal zwei, oder?
Ah, mach mal Letterbox oder keine Ahnung.
Ich glaube, bei Letterbox werde ich.
Ne, warte mal, wie viel werden da 10? Ne, man hat das so Stoßrechte und 10. Das habe ich nicht durchdacht.
Hättest ja sowas machen können, wie viele Fellknäuel gibst du ihm oder so. Ich weiß auch gar nicht, wo diese grünen Daumen eigentlich herkommen,
wenn ich die zum Film stehe. Dass man so umweltschutzmäßig ist und ich jedes Jahr, jeden Tag von ihm immer aufs Handy immer kriege, aber du musst das Reservoir schützen und sonst wie. Ja. Das ist ja, du hast recht, das soll ich vielleicht spontan ändern.
Wollen wir machen, wie viele Fellknäuel gibst du ihm? Oder?
Ja, bitte mal Fellknäuel.
Und das übersetze ich jetzt trotzdem wieder in Richtung Letterboxd. Also ich Wenn ich gnädig bin und mich ausrutsche, dann gebe ich ihm 2 Sterne, also 2 von 5 Fellknäueln, aber wahrscheinlich wird es eher so 1,5 werden, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, ob ich den sogar bewertet habe.
Wie viele Fellknäuel gibst du? Was denkst du, wie viele Fellknäuel hast du ihm gegeben?
Ich denke, ich habe ihm 2 gegeben.
Und wir machen jetzt hier nebenbei den Live-Check. Du kannst mir noch erzählen. Also du denkst, du hast ihm 2 gegeben.
Ja, aber ich meine, ich habe ja damals unmittelbar nach dem Sichten sozusagen bewertet. Aber wie gesagt, ich bin da ja auch biased. Ne? Das gebe ich ja auch zu.
Critters 3. Und die Kali hat 3 Sterne gegeben.
Ja, das ist der Bias. Ein ganzer Stern für DiCaprio selbst.
Also ich werde wahrscheinlich... Oh ja, hier das Bild. Also ich werde wahrscheinlich...
Ja, ich fand, wie gesagt, ich fühlte mich bei dem auch gut unterhalten. Also ich fand das war so richtig schön und bla... So ein Bla-Spaßung am Abend, so.
Naja.
Ja, nichtsdestotrotz. Dann haben wir Critters 3 sozusagen durch. Es kann ja nur besser werden. Obwohl ich ja an sich bin, dass DiCaprio keine schlechten Filme hat, tatsächlich. Muss also ich fairness halber sagen.
Ich will jetzt erstmal sagen, was ist das? Kann nicht schlechter werden. Also, das kann doch auf jeden Fall, für dich kann es auf jeden Fall schlechter werden. Jetzt 3 Sterne für den Film geben. Also, die Filme könnten schlechter werden, auf jeden Fall. Wieso eher denn? Bei mir kann es nicht wirklich viel schlechter werden. Ich hätte eine Berechtigung, das zu sagen.
Wieso, welcher Film sollte denn vor mir liegen, der noch schlechter wird?
Nee, du hast einfach nur gesagt, es kann nicht schlechter werden.
Ja, weil
dann habe ich gedacht, du hast 3 Sterne gegeben, natürlich kann es schlechter werden.
Das geht ja, aber ich glaube ich nicht. Also wenn, dann kannst du mich das, ja dann sozusagen,
ja okay.
Kannst ja auf mir rumhacken, wenn das an dem Tag passiert. Aber so wie ich, dadurch, dass ich ja, glaube ich, also meinem Leben gefühlt recht viele Filme, die Caprio schon gesehen habe, bin ich mir relativ sicher in meiner Prognose, dass ich auf einem guten Stand bin.
Naja, wir werden sehen. Ich hingegen kann auf jeden Fall mit Überzeugung behaupten, es kann nicht viel schlechter werden.
Dann war doch Poison Ivy.
Ja. Punkt.
Wir finden es heraus. Aber bevor wir euch entlassen, haben wir uns nämlich wieder was Lustiges ausgedacht. Da-da-da.
Also hoffentlich ist lustig.
Ja, wir haben das letzte Mal dieses schöne Spiel gehabt. Und da habe ich so gedacht, ach ja.
Wir wollten eigentlich auch machen, ne? Was weißt du über XY, ne?
Nee, das letzte Mal hatten wir dieses Spiel gehabt nach dem Motto, was verbindest du mit DiCaprio? So.
Genau,
und dadurch, dass wir ja DiCaprio unsere einzige Konstante ist, können wir das ja nicht jede Woche spielen, weil mittlerweile sollten wir das ja wissen. Deswegen habe ich mir überlegt, dadurch...
Wir klauen wieder aus einem anderen Podcast.
Ja, weil genau, ich glaube, Daniel fühlte sich von uns inspiriert und hat das sozusagen unser Spiel im Spätfilm übernommen tatsächlich.
Also hattest du als Inspiration genommen, genau.
Ne? Also einmalig und da habe ich und die Tatsache, dass er das... gesagt und gemacht hat.
Nee, nicht
hat.
Einmalig. Er macht das immer noch bei seinen Folgen gesagt.
Ja, und die Tatsache, dass er es gesagt und gemacht hat, hat mich wiederum inspiriert, wieder von ihm zu klauen. Und habe in diesem Moment dann gedacht, okay, ja, stimmt. Wenn man sich inspirieren lassen kann, dann mache ich das wieder ein, lass mich auch inspirieren und mache jetzt sozusagen die Idee rein, dass wir halt jedes Mal ein Spiel spielen, aber halt immer jedes Mal ein anderes aus einem anderen Podcast inspiriert.
Ambitioniert, weil man ja auch erstmal davon ausgehen muss, dass andere Podcasts oder sehr viele andere Podcasts solche Spiele machen.
Ja, ich kann das ja mit Lücken füllen, indem ich mir selber Spiele ausdenke. So bin ich, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier auf Dürre stoßen.
Von wem hast du dich denn inspirieren lassen?
Ja, von unserem Freund Johannes tatsächlich, ein bisschen lokal angehaucht. Und zwar macht er ja diesen Podcast Most Villainous Player, bei dem wir beide auch schon mal separat zu Gast waren. Möchtest du den mal kurz vorstellen?
Ja, es geht quasi um die, in Anführungszeichen, liebsten Bösewichter, die dort abgeklopft werden, beziehungsweise die Filme, in denen sie mitspielen, vor allem auch. Und das ist es eigentlich.
Naja, auf jeden Fall lädt er halt jedes Mal einen Gast ein und der darf dann sagen, wer für ihn der größte Bösewicht in der ganzen Filmwelt ist und dann kommt er halt rein und erklärt, warum es so ist. Wen hast du damals gehabt, als du bei ihm zu Gast warst?
Ich hatte das kalte Herz genommen, den Holländer Michel.
Alt oder neu?
alt.
Ich hatte damals JD gehabt von Heathers.
Genau.
Ja. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, als ich damals zu Gast war, und ich denke mal, das wird er mit dir auch gemacht haben, hat er dieses schöne Spiel, dass er dann halt immer jemanden gegen, also sozusagen das Thema, was bei uns heute Critters wären, also die Crites, gegen jemand anderen antreten lässt. Und dann mal diskutieren muss, wer wird denn gewinnen, der Filmwelt.
Ja, oder was, genau, was würde so passieren in einem Kampf?
Genau. Deswegen hatte ich mir überlegt, dass wir allgemein diskutieren, weil sich das einfach anbietet und schon ein paar Mal erwähnt worden ist. In der ersten Runde, wer würde gewinnen? Die Crites oder die Gremlins?
Also für mich würden natürlich die Gremlins gewinnen. Aber ich kann gar nicht mal sagen, wieso. Überlegen wir mal. Also die Gremlins sind ja... Oder andersrum, die Critters können diese Giftpfeile verschießen. Da wären auch die Gremlins grundsätzlich erstmal... würden auch ausgenockt werden, glaube ich. Also die Gremlins sind ja eher Nahkämpfer. Und was die Gremlins ja auch nicht machen, in meiner Erinnerung, im Gegensatz zu den Critters, ist, also die Critters können sich auch zu so einem riesigen Monster-Flauschball zusammenklipsen und so. Also können sie auch so sich zusammenrotten. Also die Gremlins können auch so als Masse auftreten, also
meinst,
aber nicht würden, so als...
Also du meinst, die könnten lieber rollen und platt drücken?
Ja, zumindest ein Gedanke. So im 1:1, so im Nahkampf, glaube ich, hätten die Gremlins Vorteile, weil sie nicht einfach nur eine runde Kugel sind, sondern auch Hände haben und also jemanden packen könnten und
ja,
so.
Ja, aber die sind ein bisschen dusselig, ne? Also
na,
so
ist ja unterschiedlich, ne? Also gerade im zweiten Teil wird ja schön richtig ordentlich an der Uhr gedreht, ne? Von dem Spinnen-Gremlin bis der intelligente Gremlin bis zu dem Debilen und alles. Die können ja sehr viele verschiedene Charaktere irgendwie werden. Ich weiß gar nicht, bei den Critters hatten wir das da irgendwie. Also die haben sich ja ab und zu mal so unterhalten, aber die wirkten äußerlich sowieso nicht unterschiedlich. Bei den Gremlins gab es ja dann mal im zweiten Teil so ein paar äußerliche Unterschiede.
Ja, wo man sagen muss, die haben sich auch gegenseitig gefressen, die Crites, ne? Also.
Was ich gar nicht genau weiß bei den Critters ist, in welchem Umfang und wie schnell die sich so vermehren können. Also wie oft legen die Eier? Jede Woche, alle zwei Jahre?
Das kann ich auch absolut gar nicht einschätzen.
Ne, was sind da so die Reproduktionsraten?
Also der wird natürlich Gremlins vorliegen.
Bei den Gremlins, die könnten natürlich, wenn sie da Gizmo haben oder so, mal ordentlich Nachschub produzieren.
Ach, Gizmo ist süß, ich bin kein Schmusebär.
Ja, eher so Monchichi.
Ja,
und also vielleicht durch zahlenmäßige Überlegenheit die Critters wegknolzen. Andererseits würde dann ja anscheinend auch der intergalaktische Rat eingreifen, wenn es sehr schlecht aussieht für die Critters und sagen, jetzt müssen wir dazwischen gehen, wir müssen mindestens zwei von ihnen retten, damit sie nicht aussterben.
Ah, das ist natürlich ein guter Punkt. Was sind jetzt deine finale Antwort?
Ich glaube schon, dass die Gremlins ihnen ordentlich das Fell über die Kugel ziehen würden.
Ah, ich glaube auch, ich wäre auch Team Gremlins tatsächlich, weil ich glaube, die einzige Gefahr für mich wäre jetzt von den Critters ausgehend die Giftpfeile gewesen, aber ich fand ja das letzte irgendwann, was du gesagt hast, mit dem, dass sozusagen die intergalaktische Rate einschreitet, ist natürlich auch ein Riesenproblem.
Ja. Okay, jetzt sollte ich mir ja jemanden überlegen, ne?
Genau.
Und du hast ja in dieser Folge schon erwähnt, dass du Ratten ganz furchtbar findest und wir hatten ja bei der Wiederaufführung den Film Of Unknown Origin besprochen, wo mir jetzt unheimliche Begegnung im Deutschen. Und ich nehme einfach die Ratte aus dem Film.
Ja, du bist ja diabolisch.
Denn da haben wir ja auch quasi ein Haus. Also können wir jetzt tatsächlich auf den dritten Teil so beziehen. Wir haben auch ein Haus, zwar eher kein Mehrfamilienhaus, aber egal. Diese eine scheinbar sehr große Ratte gegen die Critters aus Critters 3. Stage.
Ich sag, dass die Ratte gewinnt, weil sie ein Badass ist und unberechenbar, zickig, fies, gemein und richtig hinterrücks. Und sie halt planen, während halt hier die Critters sozusagen versuchen sozusagen eher diese Draufhauen-Methode zu haben und wenn sie halt scheitern, fressen sich gegenseitig, wenn einer verletzt wird. Dadurch könnten sie sich im schlimmsten Fall selber dezimieren, wenn die Ratte einfach nur geduldig ist. Oh, ich finde diese Ratte so furchtbar fies. Ja, ich sag, die Ratte gewinnt definitiv langfristig. Ja. Obwohl ich das nicht mag.
Die Ratten setzen sich immer
durch. Du hast dir echt was Fieses überlegt, ja. Oh. Abschlussrunde. Mhm. Terminator oder Critters?
Hm. Also der Terminator auf jeden Fall erstmal den Vorteil, die Giftpfeile würden ihm nichts anhaben, großartig. Wenn man ihn darauf programmiert, Critters zu töten, er ist eine Maschine, er ist weder gut noch böse, er funktioniert. Er wäre also, er würde sehr effektiv, sehr zielgerichtet vorgehen. Ich glaube, der hätte da schon einen ziemlichen Vorteil. Also da sehe ich nicht so richtig die Chancen für die Critters, wie sie das gelöst kriegen könnten. Also zumindest fällt mir jetzt so aus dem Stand erstmal nichts ein, wie sie das hinkriegen sollten. Also sie können ihm natürlich so seine menschliche Haut so abnagen und so, wenn sie nah rankommen. Oder hast du halt immer noch das Endoskelett, was sie irgendwie zertrödeln müssten. Aber da wüsste ich nicht, wie, fällt mir nichts ein. Da ist, glaube ich, der Terminator überlegen.
Oh, ich finde das tatsächlich sehr überzeugend, deine Argumentation.
Hast du denn irgendwie eine Überlegung dazu?
Ja, ich finde, du hast jetzt sogar weiter gedacht als ich, also gerade mit dem Endoskelett. Nee, ich finde, du hast schon recht. Du hast jetzt auch recht.
Living human skin over... Nee, was?
Was?
Living human skin tissue... Ach, scheiße, krieg ich mir hin. Ich streiche mir das.
Ja, okay. Ja, sehr schön, vielen Dank. Falls euch das gefallen hat, dann, oder vielleicht ein bisschen größeren haben wollt, dann hört doch einfach mal bei Johannes Podcast rein. Der wird sich bestimmt freuen.
Genau, Most Villainous Player. Können wir auch in der Folgenbeschreibung noch verlinken. Ich hoffe, ich denke dran. Spätestens, wenn ich diese Folge nochmal Kontrolle höre.
Dim, dim, dim. Ja, nichtsdestotrotz, was ist unser Abschiedsfazit zu Critters 3, unsere allerersten Filmbesprechung im Leo Unchained Podcast?
Es kommen noch bessere Filme mit Leo.
Ja, ich hoffe tatsächlich, dass wir das nächste Mal einen früheren Termin finden, nach dem Sichten, um den Film zu besprechen.
Ja, das ist durchaus wahr.
Mhm. Aber nichtsdestotrotz, was ist unser nächster Film?
Wenn mich jetzt nicht täusche, ist das Poison Ivy. Und ich habe keine Ahnung, ob der eigentlich einen deutschen Titel hat oder ob das nur so einen deutschen Untertitel gibt.
Also wir haben die deutsche DVD und da steht auch Poison Ivy drauf. Also von daher gehe ich da mal ganz stark davon aus, dass es ein deutscher
Titel ist. Da wird er wahrscheinlich auch nur eine Nebenrolle haben. Hast du den Film schon mal gesehen?
Nee, ich kenne nur Teil 2 tatsächlich. Frag mich nicht, warum.
Völlig,
das war so, das war so heimlich bei Omi schlafen als Kind, oder nachts auf Fernsehen und gucken RTL 2 Filme mitternacht.
Das ist eher so die Frage. Also ich habe den auch nicht gesehen, aber es ist eher so diese Frage, aha, es gibt einen Film, der heißt Poison Ivy. Und es gibt einen Film, der heißt Poison Ivy 2. Warum soll es da eine Fortsetzung geben? Naja.
Ja, weil der erste Teil ist mit Drew Barrymore, glaube ich, und den habe ich nicht gesehen. Und den zweiten Teil, wenn ich mich nicht täusche, der ist mit Alyssa Milano. Aber das ist jetzt hier gerade eine 20-jährige Erinnerung, die ja komplett falsch fehlgeleitet sein könnte.
Mal gucken, was uns so zu Poison Ivy erwartet. Ihr könnt uns das auch gerne schreiben, ob ihr Poison Ivy gesehen habt oder so und irgendwas schon dazu äußern möchtet. Über Twitter am besten uns anschreiben. Das sollte der einfachste Weg sein. Und dann sind wir eigentlich am Ende dieser Folge, ne?
Ja, und es tut uns halt leid, dass wir so lückenhaft...
Mir tut es nicht leid. Also, naja, minimal schon, aber grundsätzlich unterstützt das ja meine Argumentation des vergessenswerten Films. So. Deswegen bin ich da, finde ich, das konnte ich diese Schwäche gut umdrehen und zu einer nachvollziehbaren Begründung nicht Stärke machen, aber so.
Ich finde es aber spannend, weil normalerweise bist du ja von uns beiden derjenige, der sich am besten an Filme erinnert. Das ist
naja.
Das Interessante, dass es umgekehrt der Fall war.
Naja. Das war sozusagen die erste reguläre Folge Leo Unchained, ein Hobbyprojekt zu Ehren des großen Schauspielers Leonardo DiCaprio.
Zum 30-jährigen Film-Fernsehjubiläum. Ein bisschen Fangirling muss sein.
Ja. Wenn ihr unsere Stimmen noch mehr hören wollt, wir haben mittlerweile auch große Archive, und zwar einmal den Serienoase-Podcast für ostasiatische Serien und auch ab und zu Filme.
Ja.
Da bist du hauptsächlich federführend.
Genau, da stelle ich meistens, also regulär würde ich fast sagen, 3 K-Dramen vor. Ich versuche auch mal andere Länder reinzukriegen, aber es ist halt immer schwer, wenn ich die Wünsche erfülle von anderen Leuten, dass ich dann irgendwie mal aus Korea rauskomme. Aber ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann haben wir auch noch die Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, um
Was, um?
Um jetzt ein falsches Um. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Ich wollte dir eine schöne Umleitung geben, dass du jetzt sagst, um das und das zu besprechen, aber irgendwie hast du nicht geschaltet.
Ja, nee, hab mich mal irritiert. Als ich mit dem Podcast Wiederaufführung. Ich überlege gerade, ob wir da irgendwann einen Film, also den machen wir mittlerweile auch zusammen. Früher, damals, als wir da angefangen haben, habe ich den mit einem Christian zusammen gemacht. Und ich glaube, da ist kein Film dabei, in dem Leonardo DiCaprio mitgespielt hat. Könnte natürlich so ein bisschen an dem Alter liegen, aber...
Das ist ja ein Ding, du.
Naja. Genau, also da gibt es auf jeden Fall auch ein relativ großes Archiv zu durchstöbern, wer da mal irgendwo
genau, da kommen wir demnächst auch mal aus der Sommerpause raus.
Das war Leo Unchained.
Schön, dass ihr uns dass ihr angehört habt und ein bisschen durchgehalten habt, obwohl wir heute chaotisch sind wie eh und je. Und ja, dann hören wir uns bei Poison Ivy.
Ciao.